Herzlich willkommen am Literaturtelefon Kiel. Viel Spaß mit der aktuellen Aufnahme.
Mein Name ist Björn Högstahl und ich lese für das Literaturtelefon Kiel meinen Text Die Besteigung des Bungsbergs. Die Erstbesteigung des Bungsbergs von der gefürchteten Ostseite aus war eine irrsinnige Unternehmung und der ungeklärte Verbleib einiger TeilnehmerInnen das erwartbare Ergebnis. Dabei kann man Erwin Hillersen nicht vorwerfen, seine Expedition ohne Respekt vor den Gefahren dieses 168 Meter hohen majestätischen Kolosses der norddeutschen Tiefebene begonnen zu haben. In Ermangelung von Sherpas hatte er Dörpers angeheuert, Menschen aus den umliegenden Dörfern des Massivs, die sich seit Jahrhunderten auskennen an den steilen Hängen des Bungsbergs oder wie die Einheimischen ihn nennen, ist tüchtig hoch da. Es folgen Einträge aus dem später von den Rettungsmannschaften entdeckten Expeditionstagebuchs. Tag 1. Die Luft wird bereits dünner. Ich meine Dünger. Der von den umliegenden Feldern aufsteigende Geruch lässt uns schon am Parkplatz der Talstation nur mühsam vorankommen. Wir entscheiden uns frühzeitig, die Sauerstoffmasken aufzuziehen und beten zu Carlo Tiedemann, dass der Vorrat reichen wird. Weit kommen wir an diesem ersten Tag nicht, der Kompass spielt verrückt. Nach Mona Harris inoffizieller Hymne des Landes hatten wir uns darauf verlassen, dass Kompassnadeln stets nach Norden zeigen würden. Doch die Nadel pendelt hin und her zwischen dem geografischen Norden und dem echten Norden, der irgendwo im Landeshaus Kiel zu liegen scheint. Tag 2. Unsere Expeditionsgruppe wird von einer Bergschlawinerin erfasst. Die Fünfjährige macht die brutale Steigung von 3% Purzelbäume hinab und erwischt unsere ortskundige Führerin Temke Norgay am Kniegelenk. Sie wird den Gipfel nicht erreichen. Mit einem Kasten Flens, 20 Mettbrötchen und einem geladenen Revolver lassen wir sie zurück. Sie soll nicht leiden müssen und selbst entscheiden, wann und wie der Tod sie ereilt. Ein weiteres Opfer des anspruchsvollsten Berges jenseits des Mount Everests. Unter Tränen verabschieden wir uns. Auch ihr Mann und ihre Kinder weinen. Sie winken traurig. Auf dem 10 Meter entfernten Parkplatz an der Pommesbude, anderthalb ferne Höhenmeter unter ihr, tief unten im Tal, wohl wissend, dass sie nie wieder heimkehren wird. Tag 3. Wir hatten auf 25 Höhenmetern unser Biwak bis zum nächsten Morgen aufgeschlagen. Eine Höhe, für die der Geist des Menschen nicht geschaffen ist. Halluzinationen stellen sich ein. In der Nacht glaubte ich, in stillen Momenten Temke Sauflieder singen zu hören und wie sie ihren Kindern zuschreit, ihr verdammt nochmal eine Portion Pommes rot-weiß zu holen. Wir entdecken mehrere Exemplare der legendären schleswig-holsteinischen Hochland-Yetis, die mit ihrem lockig weißen Fell anmutig grasend über die Berghänge in der Höhe ziehen. Nun zahlt sich aus, den führenden französischen Kryptolinguisten Pierre-Jacques de la Bredouille mitgenommen zu haben. Furchtlos nähert er sich den quasi-mythischen Wesen und tritt in den Dialog. De la Bredouille kommt mit unglaublichen Neuigkeiten zurück. Die Yetis können sprechen. Sie sprechen Französisch. Bislang allerdings nur dieses eine Wort ins Deutsche übersetzt, aber das hätten sie ihm pausenlos entgegengeschrien. Mäh, immer wieder mäh. Er möchte die Art erforschen und verlässt uns. Wir ziehen weiter, begleitet von seinen Versuchen herauszufinden, wogegen dieses Aber der Yetis sich richtet. Aber was? Hören wir ihn noch lange auf Französisch zurückschreien. Mais quoi? Mais quoi? Tag 4. War es ein Fehler, die täglichen Flensrationen zu erhöhen, um den steigenden Kalorienbedarf auszugleichen? Dörte Torgensensensen taumelt in eine Felsspalte und kann sich aus eigener Kraft nicht befreien. Unerreichbar liegt sie 30 Zentimeter tief am Grund der Schlucht, da alle verbliebenen Teilnehmer der Expedition Rücken haben und sich nicht bücken können. Wir strecken ihr unsere Hände entgegen, soweit wir es können. Sie macht mit ihren Händen irgendetwas unkoordiniert Fuchtelndes. Es fehlen weiterhin einige Zentimeter. An einem Seil lassen wir ihr das letzte Lapskaus und ebenfalls einen Revolver hinab in die Tiefe. Zum Glück haben wir auf Mounty McMountainface gehört, dem einzigen US-Amerikaner im Team, und uns mit einem Zentner Schusswaffen beladen. Tag 5. Ein Wetterumschwung bringt weitere Beschwernisse. Es ist nicht einfach ungewöhnliches Wetter für die Jahreszeit, es ist ungewöhnliches Wetter für die gesamte Region. Die Sonne scheint. Das verbliebene Team, bestehend aus Mounty McMountainface, dem jungen Daniel Dünter und mir, ist dem Extremwetter schutzlos ausgeliefert. Niemand hat Sonnencreme eingepackt, die Sonne brennt erbarmungslos und die Temperaturen steigen auf tropische 15, fast 16 Grad. Der mitgebrachte Gletscher, den wir in seiner natürlichen Umgebung auf dem Gipfel aussetzen wollten, schmilzt in unserer Kühlbox. Wir hatten gehofft, die Vorräte würden bis zum Gipfel reichen. Ein Irrglaube, den wir teuer bezahlen würden. Sehr teuer. Flens kostet auf dieser Höhe mehr als eine Wasserflasche auf Flughäfen nach dem Check-in. Tag 6. Wir sind nicht allein. Trommeln dringen aus dem Wald zu uns herüber. In einiger Entfernung bringt ein fremdes Bergvolk seinen Göttern Wurstopfer auf einem Grill dar und schart sich um einen kleinen runden Gegenstand, aus dem das Uns, Uns, Uns ihrer Trommeln ertönt. Unser Ethnologe, McMountainface, schließt aus den rituellen »Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen«-Gesängen, dass sie einem primitiven Feuerkult anhängen. Auch er verlässt uns, um die exotische Kultur zu erforschen. Tag 7. Ist das schon Kannibalismus? Es wäre kein ungewöhnliches Phänomen für Abenteuer wie dem unseren. Daniel Dünter und mir ist die Zahnseide ausgegangen. Wir benutzen fortan die abgeschnittenen Achselhaare des jeweils anderen, um unsere Zahnzwischenräume sauber zu halten und um uns von den dort verborgenen Mettresten zu ernähren. Tag 8. Eine alte Frau am Wegesrand bietet Dünter und mir an, uns gegen eine Flasche Korn die Zukunft vorherzusagen. Wir haben je nur noch eine. Ich lehne ab, Daniel Dünter lässt sich darauf ein. Selbst schuld denke ich bei jedem Schluck aus der Pulle, während die Seherin aus seiner Hand liest. Dann zeigt sie auf das Land unter dem Berg und sagt, alles, was das Licht berührt, wird einmal dir gehören, wenn du deinen Namen änderst. Und was ist mit dem schattigen Land dort drüben? Fragt Dünter. Das, sagt die alte Frau, ist Mecklenburg-Vorpommern. Du darfst nie dorthin. Daniel verlässt mich wortlos und wandert hinab ins Tal. Der Gipfel ist zum Greifen nahe. Ich ziehe alleine weiter in Richtung des ewigen Softeises im Gipfelrestaurant Lapskaussicht. Bald schon werde ich oben sein. Dies ist der letzte Eintrag des später entdeckten Expeditionstagebuchs. Fast alle ExpeditionsteilnehmerInnen kamen innerhalb weniger Tage leicht verkatert, aber grundsätzlich wohlbehalten zurück nach Hause. Niemand weiß, was aus Daniel Dünter wurde. Die Akten dazu werden von der Staatskanzlei Kiel unter Verschluss gehalten, neben den Informationen dazu, was wirklich mit Barschel geschah und wer der Heidemörder ist. Erwin Hillersen wurde Wochen später verwirrt auf einem Rollercoaster im Hansapark aufgefunden, plant nach Genesung aber eine U-Boot-Expedition, auf der er mit mehreren Milliardären erforschen möchte, wie tief der kleine Kiel wirklich ist und welch sonderbare Kreaturen dort unten zu finden sind. Er hat dabei ein gutes Gefühl.